38 Jahre lang kämpft Andrea mit unerträglichen Migräneanfällen, so stark, dass ihr Alltag nur noch von Schmerz und Angst vor dem nächsten Anfall geprägt ist. In den schlimmsten Zeiten verliert sie die Hoffnung auf Besserung, ihren Kampfgeist und Lebenswillen. Die Todessehnsucht wird groß. Ihr einziger Wunsch ist, dass dieses elendige Leben endlich ein Ende hat. Doch heute sitzt sie vor uns und teilt mit uns eines der größten Wunder, die ein Mensch erleben kann, ihre Heilung. Liebe Zuschauer, willkommen bei Menschen im Fokus. Andrea, schön, dass du da bist. Es gibt Menschen, die hatten noch nie Migräne und du hast 38 Jahre lang Migräne gehabt. Wie muss man sich so einen Migräneanfall vorstellen?
Ja, danke für die Einladung erstmal. Und ja, wie man sich so einen Migräneanfall vorstellt, das kann ganz unterschiedlich sein, auf verschiedene Weisen. Manchmal schleichend, manchmal ganz schnell, innerhalb von ein paar Minuten. Das kann anfangen mit dem Stechen hinterm Auge, mit dem Druck an der Schläfe, mit Sehstörungen, Konzentrationsschwäche. Es gibt da ganz viele Möglichkeiten.
Also, du hast alle durchgemacht?
Alle, ja.
Und wie stark sind da die Schmerzen?
Das kommt darauf an, in welcher Situation das man gerade steht. Wenn man sich bewegt, dann ist es natürlich, wenn man sich bücken muss, dann geht der Druck stärker. Wenn es heiß ist draußen, gehen die Gefäße weiter. Es tut mehr weh, wenn man im Stress ist, wenn es laut ist. Das sind alles so Faktoren, die das dann schnell verstärken. Mhm, und, ja,
kann man das mit einem normalen Kopfschmerz vergleichen?
Gar nicht, überhaupt nicht.
Das heißt, bist du dann lahmgelegt oder was passiert da mit dir?
Ja, also das geht an, dass man schon einfach nur mehr essen kann, dass man Appetitverlust bzw. dass einem schlecht wird. Man empfindet die Gerüche ganz anders als andere. Also das kann richtig, was man vorher gemocht hat, das wird richtig übel im Prinzip. Mhm, und ja, also Licht tut weh und man sucht automatisch die Dunkelheit, also Ruhe, Dunkel.
Ja. Und wie lange dauert das ungefähr?
Ja, in der Regel, also jetzt ohne Tabletten, wenn man es durchstehen muss, was bei mir die ersten vielen Jahre war, dann kann es zwischen 1 und 3 Tage dauern.
Durchgehend?
Durchgehend, ja, genau. Mhm. Und das kann eben, wie gesagt, das kann gleich am Anfang ganz stark sein. Innerhalb von ein paar Minuten kann so ein Migräneanfall da sein und man kann gar nichts mehr machen, weil es einfach ausgeschaltet. Es gehen so nacheinander die Lichter aus. Es ist
aber nicht nur, dass die Lichter ausgehen, sondern du hast auch Wahnsinnsschmerzen,
ja, oder? Ja, es pocht, es brennt auf der Kopfhaut, es pocht, es sticht dann eben im Auge. Also wenn man es übers Auge hat, es ist wie wenn man mit dem Messer reinsticht, ja, an den Schläfen. Man kann also Kieferschmerzen, Zahnschmerzen kriegen, die man normalerweise gar nicht hat, Taubheitsgefühle in den Händen, Schweißanfälle, Kälte, Brechen.
Erbrechen gehört auch dazu.
Also Erbrechen ist ein typisches Beispiel. Man kann nicht einmal mehr, also ich konnte nicht mal mehr Wasser trinken und behalten. Und auch ohne Wasser, wenn ich den ganzen Tag ohne Wasser war, ich musste brechen, obwohl ich nichts zum Brechen hatte. Das ist die schlimmste Form eigentlich. Mhm. Ja, weil das geht schon oft bis zum Erstickungsgefühl.
Wahnsinn.
Weil das alles einfach nur dicht macht, weil nichts kommt. Ja, der Druck.
Ja.
Und das ist eigentlich das Schlimmste, ja.
Also, ja. Und was hat dir dabei geholfen am besten, wenn du solche Anfälle hattest?
Ja, also zu den Zeiten, als es noch nicht die Tabletten gab wie heutzutage, dann ist wirklich einfach, es geht nur Ruhe, aushalten und warten, bis der Sturm vorbei ist im Prinzip, ja. Mhm. Also Embryohaltung, Wärmflasche, es ist unterschiedlich. Der Nacken kann beteiligt sein. Man denkt dann, es kommt vom Nacken, aber eigentlich ist es andersrum mit Wärmekissen. Es können Kältepads sein auf der Stirn. Also es gibt so viel, also Salben, die heiß sind, Pfefferminzöl. Das sind so die typischen, die Menschen, die Migräne oder Kopfschmerzen haben, automatisch eigentlich versuchen. Bei mir war es so schlimm, ich hatte mir die Pfefferminztropfen ins Auge geschmiert, damit der Schmerz größer ist als der Kopfschmerz oder der Migräneanfall. Boah. Also man kommt auf die übelsten Ideen, um einfach von dem Schmerz abzulenken. Aber hinlegen, Ruhe, versuchen, alles loszulassen, was einem gerade beschäftigt, kommt aber automatisch, weil dir am Ende nichts mehr wichtig ist, außer nur, dass dich jeder und alles in Ruhe lässt und du einfach wartest, bis es vorbei ist.
Bis es vorbei ist. Ja. Wie alt warst du, als du deinen ersten Anfall hattest?
Also Kopfschmerzen kannte ich mit meinem Zyklus, die waren auch schon ziemlich stark, aber Migräne hatte ich den ersten mit 19.
Wie hat sich das angekündigt?
Da war ich alleine, das war eben einfach so, wie ich es beschrieben habe, mit Pochen, mit Stechen. Ich kannte das ja gar nicht, ich kannte nur Kopfschmerzen. Und es war so schlimm am Schluss, dass mir schwindelig war. Ich war alleine, wie gesagt, in meiner Wohnung damals, war schon ausgezogen. Und ich wusste einfach überhaupt nicht, was mit mir passiert und hatte einfach nur Schmerzen. Und ich dachte, mir platzt der Kopf und ich falle einfach jeden Moment um. So hatte ich das Gefühl. Ich kannte ja noch nicht, wie es wirklich dann ausgehen kann. Ja. Und da habe ich dann vor lauter Angst, und ich habe nicht so schnell Angst, meinen Papa angerufen und habe gesagt, komm mich bitte, ich weiß nicht, was mit mir los ist, ich muss zum Arzt. Und der hat mich dann zum Arzt gefahren und da habe ich dann erfahren, dass das ein Migräneanfall war. Ja.
Und wie hat sich das dann bei dir entwickelt? Haben sich die Schmerzen verändert? Wurde das stärker oder wurde das besser?
Ja, das war dann schon immer häufiger. Also es gab dann so bestimmte Muster, die mir aufgefallen sind, zum Beispiel ich war einmal in der Woche beim Badminton spielen, da hatte ich dann die Nackenhaltung so eine Stunde lang und aktiv Sport, dass ich dann danach, eine Stunde später, hatte ich dann regelmäßig dann eben so einen Migräneanfall. Dann zum Beispiel beim Motorradfahren die gleiche Haltung, der schwere Helm auf dem Kopf, alles, was über den Nacken geht. Und somit hat sich das, oder wenn ich im Stress war in der Arbeit, es hat sich einfach immer mehr gehäuft. Wenn ich einen freien Tag hatte, der war bei mir damals unterschiedlich, war ich immer flach gelegen. Und es ist mir dann aufgefallen, es ist immer öfter passiert. Das war so der erste Auslöser, der erste Migräneanfall. Das war so, man hat es mal gespürt.
Ja.
Und es war wie festgehangen. Es hat manchmal nur noch einen Kopfschmerz gebraucht, dann wurde da draußen Migräne.
Und wie oft
war immer das? Immer öfter. Dann? Also das, am Schluss war das, also es war dann, wie gesagt, einmal in der Woche beim Sport, dann ist es zweimal in der Woche, dann noch im freien Tag. Dann eben je nachdem, was für Aktivitäten oder was ich für einen Stress hatte, am Schluss war ich dann, also jeden zweiten Tag, war ich dann 1 bis 3 Tage flach gelegen.
Das heißt, du konntest gar nicht mehr richtig funktionieren.
Ja.
Und wann war die schlimmste Zeit?
Die schlimmste Zeit war eigentlich, also es hat sich ja dann so entwickelt, dass es später Tabletten gab dafür. Das ist jetzt ungefähr 18 Jahre her, ja genau. Da gab es dann die Triptane. Nicht nur die einfachen Kopfschmerztabletten, die es bei Migräne sowieso so viel wie gar nicht helfen. Und die schlimmste Zeit war die, als ich von den Tabletten total abhängig war. Die durfte man nur 4-mal im Monat eigentlich nehmen, also maximal so 1-mal in der Woche. Und ich hatte die dann eben am Schluss jeden zweiten, dritten Tag genommen. Und ich wusste, die sind im Prinzip lebensgefährlich. Also Herzinfarkt und Schlaganfall ist die Nummer 1 Nebenwirkung davon, weil die Gefäße zusammenziehen.
Ja.
Und ich war so abhängig und ich war psychisch, also man kriegt auch Depressionen, Hitzeanfälle und so weiter davon, wenn man das nimmt. Und das war eigentlich die schlimmste Zeit, weil ich war gefühlt nur noch im Bett. Also ich war mehr im Bett, als dass ich funktioniert.
Okay, also du hattest 2 bis 3 Mal die Woche diese Migräneanfälle, die jeweils auch mehrere Tage dauern konnten.
Ja.
Das heißt, dein Leben ging eigentlich von einem Anfall zum nächsten und die freie Zeit, wo du beschwerdefrei warst, war wahrscheinlich geprägt von Angst vor dem nächsten Anfall. Ja,
genau.
Du hattest aber Familie, du hattest später auch Kinder. Hattest du überhaupt noch ein soziales Leben?
Ja, gute Frage. Ja, also in der Zeit, wo ich nicht gelegen habe, wo ich keinen Anfall hatte, habe ich wirklich nur funktioniert. Tatsächlich, ich habe alles gemacht, was notwendig war für Familie und Kinder. Und sozial war, das war eigentlich, das wurde immer weniger. Also man funktioniert ja nicht, man kann nichts versprechen, man kann nichts ausmachen. Das ist immer ein Lottospiel, jeden Tag neu. Und später dann also es kann jetzt so sein und innerhalb von 5 Minuten kann es komplett anders sein. Und je mehr, dass man sich auf was freut oder was ausgemacht hat, je mehr Druck, das man hatte, desto weniger hat es funktioniert. Und somit war ich sozial total ausgegrenzt tatsächlich. Also am Anfang haben die Leute noch gefragt, aber das wird natürlich weniger, weil ist für sie unangenehm und für mich auch unangenehm, weil ich nichts versprechen konnte. Ja. Und irgendwann fragt man dann halt gar nicht mehr.
Weil man weiß, Andrea, geht es oft nicht
gut. Ja, genau.
Jetzt musstest du ja auch deine kleinen Kinder betreuen. Du hattest Zwillinge bekommen, zwei auf einmal. Dein Mann ist arbeiten gegangen.
Ja.
Das war bestimmt nicht einfach. Das
ja. Ja, ich bin ein Kämpfer von Natur aus.
Ja.
Bin aber immer an meine Grenzen gegangen und ich habe die Tabletten genommen, die damals zur Verfügung waren.
Dir blieb ja nichts anderes übrig.
Ja, ich habe, wie immer in meinem Leben, ich habe gebrochen.
Ja.
Ich habe versucht, das auszublenden, abwischen, wieder zurück zu funktionieren.
Ja.
Und wenn es möglich war, hinzulegen.
Ja.
Ich hatte zum Glück eine Freundin, die mir in ihrer Freizeit geholfen hat, die mir die Kinder abgenommen hat, da wo es möglich war. Oder ganz besonders halt mein Mann. Also ohne meinen Mann hätte ich das gar nicht geschafft. Aber der musste ja auch arbeiten. Aber ich habe mich durch den ganzen Tag durchgeschlagen. Ich musste einfach funktionieren.
Du bist ein Kämpfer.
Es ist unerträglich.
Ja.
Es ist auch unvorstellbar.
Ja.
Und ja, die Frage, die ich mir selber dann gestellt habe, wie habe ich heute den Tag wieder geschafft im Prinzip, aber das kann man nicht beschreiben. Das ist ein Überleben von Minuten zu Minuten, von Situation zu Situation. Und die Kinder selber, wie du sagtest, die sind noch klein. Die haben ja am Anfang haben sie nichts mitgekriegt. Dann habe ich die Situationen genutzt, wo sie geschlafen haben oder gespielt haben. War natürlich dann nicht so präsent, wie man gerne wäre.
Ja.
Aber die haben das dann natürlich im Laufe der Zeit schon mitgekriegt, dass es mir nicht gut geht. Ich habe es versucht, ihnen zu erklären. Und auch da hat es schon Emotionen gegeben bei ihnen teilweise, so mit dem Alter. Aber halt, wie sie ganz klein war, kannst du gar nichts erwarten.
Ja, du musstest einfach funktionieren, damit die Familie funktioniert und hast dich durchgekämpft.
Genau.
Hattest du dann später überhaupt ein Berufsleben?
Also ich war 10 Jahre zu Hause, hatte davon aber auch... ich hatte auch 2 Jahre Heimschule gemacht mit den Kindern, weil ein Kind krank war zu der Zeit. Das war nicht anders möglich auch.
Ja.
Und das war auch eine Riesenherausforderung. Ich habe das gemacht, wenn ich funktioniert habe oder eben so lang, wie ich konnte in Etappen. Hat aber relativ gut funktioniert.
Also du konntest später mit Tabletten arbeiten gehen. Das hat einigermaßen geklappt. Wie lange hast du das durchgehalten mit diesen Tabletten und arbeiten gehen? Weil du hast selbst gesagt, die sind ziemlich gefährlich.
Ja, also als die Kinder 10 waren, waren wir privat in der Situation, dass es gut war, dass ich arbeiten gehe. Dann hat es zu der Zeit die Triptane gegeben. Die habe ich dann ausprobiert und irgendwann wusste ich, wenn ich so und so viel nehme, die halten so und so viele Stunden an, dass sie den Schmerz einfach blockieren.
Okay.
Und dann konnte ich arbeiten gehen. Aber ich musste es mir ausrechnen. Also ich habe die oft ganz spät in der Nacht genommen, habe mich durchgekämpft mit meinem Anfall, habe die genommen, damit ich ausrechnen kann, so und so viele Stunden muss ich funktionieren. Am besten noch einkaufen, die Kinder versorgen. Und dann war ich wieder im Bett gelegen. Also ich musste mir das wirklich ausrechnen. Ich konnte zu der Zeit dann schon drauf rechnen, wann der nächste Anfall kommt. Und es war dann... Man kommt natürlich auch in eine Tablettenabhängigkeit, also in einen medikamenteninduzierten Kopfschmerz, der eben davon kommt, weil man so oft die Tabletten nimmt. Der Körper gewöhnt sich dran und will dann quasi seinen Stoff, wie beim Drogenabhängigen, ist nichts anderes.
Ja.
Und durch die Angst immer, die dann aber wegzulassen, weil ich wusste, sie sind zu viel, war ich immer im Entzug. Und dann kannst du das irgendwann nicht mehr aushalten und nimmst sie halt dann doch, weil du funktionieren musst. Und dann war ich eben so in der Abhängigkeit drin, dass ich gewusst habe, ich muss die weglassen, ich muss den Entzug machen.
Du musstest geht nicht mehr.
Und dann habe ich auch, also meine Arbeitskollegen bei meiner letzten Arbeit, dann, wo ich war, die haben das dann irgendwann mitgekriegt, weil ich bin dann auch depressiv geworden, wenn ich so ganz stark Schmerzen hatte. Und die haben das gemerkt, dass mir immer zum Arbeitsschluss, dass mir so ganz schlecht ging. Und dann haben die mich irgendwann mal gefragt, was los ist. Und habe ich gesagt, ich habe so Migräne, ich kann gerade gar nicht mehr. Ja. Und dann haben die mich da so gefragt, habe ich gesagt, mir geht es eigentlich jeden Tag so. Und die haben mich dann zum Chef geschickt und haben gesagt, sag's ihm doch. Und der hat gesagt, geh heim und werd erstmal gesund. Mach was. Und dann habe ich die Arbeit tatsächlich schweren Herzens dann aufgegeben und wusste, ich muss mich kümmern, weil ich kann nicht jeden Tag nur die Tabletten nehmen. Ja. Das kostet mir irgendwann das Leben.
Du warst ja richtig in einem Teufelskreis.
Absolut, ja.
Ständig, du musstest funktionieren, ja. Du wolltest funktionieren, die Tabletten haben dich tiefer reingezogen ja. wieder. Wie kommt man da raus?
Genau.
Jetzt waren deine Kinder ja zu der Zeit schon etwas älter. Die haben einiges mitbekommen, was da los war zu Hause. Mhm. Wie verkraften das Kinder, wenn sie ihre Mutter so leiden sehen?
Ja. Ja, das kriegt man tatsächlich so gar nicht mit, weil ich ja selber drin stecke in meinem Leid. Mhm. Und ich glaube, ich war schon jemand, der sehr viel Verständnis hatte für die schwierige Lage von meinem Mann und von den Kindern.
Ja.
Die Schuldgefühle waren ja sowieso groß. Aber so richtig mitbekommen, wie die Kinder das empfinden, das war mir zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht bewusst. Also ich wusste, sie sind traurig und ja. vor allem, wenn ich wo nicht dabei sein konnte, ja, ich habe ja ganz viel verpasst.
Ja.
Das hat mein Mann dann für mich gemanagt. Ich habe viele Sachen nicht mitbekommen. Also die eine Tochter hat reagiert, die hat sich zum Beispiel ins Zimmer verbarrikadiert quasi. Ja.
Ja.
Hinterher habe ich erfahren, wie die gelitten hat. Das hat dann mein Mann mit ihr geregelt, ja, wie sie geweint hat, wie sie das belastet hat. Die andere Tochter hat diesmal kommen und hat gefragt, Mama, brauchst du ein Glas Wasser? Mhm. Kann ich dir was bringen?
Ja.
Oder war bei mir am Bett mit. Ja, also ganz unterschiedlich, aber das habe ich alles erst später erfahren, was das eigentlich mit ihnen gemacht hat, weil da ist man nicht in der Lage, das aufzunehmen.
Ja, da brauchtest du einen sehr verständnisvollen Mann.
Ja.
Er musste ja zu der Zeit dich unterstützen, mit den Kindern kommunizieren und den Kindern helfen. Jedes Kind hat sie auf seine unterschiedliche Art und Weise verarbeitet, wie du gesagt hast.
Genau.
Du hattest auch Schuldgefühle. Warum Schuldgefühle?
Also die, das weiß ich aus meiner Erfahrung, die hat jeder Migräniker oder jeder, der so chronisch krank ist, weil man einfach, ich war nie die Ehefrau, die ich sein wollte, geht gar nicht. Ich war nie die Mutter, die ich sein wollte, geht nicht. Und
du hast dir selbst Druck gemacht damit.
Ja, jeder hat so einen Wunsch, wie man sein Leben lebt und und was die anderen für Bedürfnisse haben, man weiß es ja.
Man möchte ja die Familie glücklich machen, gerade als Mutter. Ne?
Ja.
Ja. Das heißt, es waren so richtige Dramen bei dir zu Hause. Ja. Kannst du uns da ein paar Begebenheiten schildern, was da manchmal abgegangen ist?
Also es gab eine Situation, die haben so ziemlich alle dann da mitbekommen. Das war eine ganz schlimme. Also für mich so... Also ich war da tagelang im Bett mit viel Tabletten und depressiv dann. Es war Winter, es war nachts und ich habe einfach nur geschrien. Ich bin raus aus dem Bett. Ich habe versucht, das gerade wieder alleine durchzuboxen. Habe ja oft meinen Mann dann gesagt, der hat gesagt, mein Mann war stundenlang, nächtelang bei mir im Bett gesessen und hat mir den Kopf massiert. Das ist das Einzige, was hilft. Und die Druckschmerzen drauf. Und irgendwann habe ich ihn dann ins Bett geschickt, weil er musste ja funktionieren auch. Ja. Und dann habe ich mich so abgequält im Zimmer und ich konnte einfach nicht mehr. Und ich dachte mir, ich muss einfach nur weg. Ich bin rausgerannt, mit schreiend aus der Wohnung, barfuß, raus in Schnee. Ich bin ums Haus rum. Ich wusste gar nicht eigentlich, wohin. Ich konnte auch gar nicht mehr denken. Es war nur, egal was passiert, Hauptsache es passiert jetzt irgendwas, dass das aufhört. Ob ich da jetzt auf die Straße oder egal was, er hat es gemerkt, er ist mir dann hinterher, musste mich festhalten. Ich war hysterisch, ich konnte einfach nicht mehr.
Ja,
mir wäre alles recht gewesen, was da kommen wäre, einfach nur, dass es aufhört. Ja, das war so die psychische Variante dann, dass ich einfach psychisch nicht mehr konnte von den Schmerzen. Aber es gab auch Situationen, da habe ich...
das kann man sich gar nicht vorstellen, wie viel Verzweiflung da einem Menschen anwächst und wie viel Hoffnungslosigkeit einen da treibt.
Ja. Ich hatte auch Situationen, wo ein Freund, ein Arzt gekommen ist und hat mein Mann dann gerufen, der macht auch Notarzt alles. Ich war im Bett liegen, meine Familie hilflos, die waren bei mir um im Bett, die haben gebetet, die haben alles Mögliche. Und er kam und hat mir Infusionen gelegt, der hat gesagt, du Raimund, zu meinem Mann, eigentlich müsste da jetzt ein Elefant umfallen. Und ich habe nichts gespürt. Ich hatte solche Schmerzen. Das hat mir dann auch so die Hoffnung genommen. Jetzt ist da ein Notarzt und versucht alles.
Ja.
Und es hört einfach nicht auf. Mhm. Und das jammern dann alles. Und die haben das ja das kriegen die ja alles mit. Du, ja. Ich bin ja dann nicht immer kontrolliert. Ja. Das war zum Beispiel eine ganz schwere Situation. Also einen Notarzt hatte ich öfter da. Und dann war zum Beispiel noch eine Situation, da, als meine beste Freundin geheiratet hat, das ist dann auch wieder so eine psychische Variante. Ich möchte gern funktionieren. Ja. Ja, das war mir das wichtigste Ereignis, dabei zu sein.
Ja. Und ihr wart sehr eng zusammen.
Sehr eng. Ja. Sie hat die Kinder, das war die Ersatzmama für meine Kinder.
Ja.
Die hat mir in unserem Geschäft schon geholfen, was ich mit meinem Mann hatte. Da habe ich auch oft rausgebrochen, abgewischt, ausgespült, wieder raus zu den Kunden. Mhm. Die war immer da zu meinem Mann. Die zwei waren meine größten Stützen.
Ja.
Und die hat geheiratet und ich wollte dabei sein. Ja. Und ich war sowas von flach. Ich bin ins Krankenhaus gekommen am Schluss. Ich war in einem abgedunkelten Zimmer mit allen Medikamenten, die es gegeben hat per Infusion. Und bin dann aber, weil ich wenigstens die Trauung erleben wollte, bin ich die Infusion weg und bin raus. Ich weiß heute ganz wenig davon.
Ja, ja.
Aber ich wollte wenigstens kurz dabei sein.
Andrea, wenn du so zurückdenkst, was war der schlimmste Anfall, den du jemals hattest?
Ja, der schlimmste Anfall war der, ja, da war ich nachts, bin ich aufgestanden, bin auf die Toilette gegangen, einen langen Gang bei uns um die Ecke rum, die Familie hat geschlafen und ich bin auf dem Rückweg im Gang, habe ich gemerkt, dass mir schwindelig wird, dass ich quasi wieder ohnmächtig werde, das kannte ich ja schon ein paar Mal. Und ich wollte nicht umfallen und bin langsam in die Knie, habe mich auf den Teppich gesetzt, bin umgekippt und das Gefühl, du verlierst, also ich war so schwer, meine Arme wären in den Boden rein, ich habe das Bewusstsein quasi verloren, also fast. Ich war auf dem Weg der Ohnmacht quasi und ich hatte so Angst, dass mich niemand findet, dass ich da jetzt einfach lieg und sterbe. Es war so ein schreckliches Gefühl, es ist alles so Abschied von mir genommen, es war so. Ich war so alleine und es war alles so still und ich dachte mir, ich hauche mein Leben aus, so habe ich mich gefühlt. Aber es war dann doch irgendein Geräusch und mein Mann kam raus in Gang und hat mich da liegen sehen und hat mich geschüttelt und das habe ich noch mitgekriegt und ich habe seine Stimme gehört und ich habe gemerkt, wie die Stimme immer leiser wird. Und ich hatte eben die Angst, ich wusste, irgendwann passiert es vielleicht mal.
Ja, ja.
Und ich dachte mir, jetzt gehe ich. Und seine Augen, sein Rütteln, seine Worte. Und hinterher habe ich erfahren, dass ich in dem Moment einen epileptischen Anfall hatte. Und das ist einer der Nebenwirkungen, wenn man zu viele Triptane nimmt. Und ich war so schwindelig und ich war da gelegen. Er hat mich dann ins Bett gebracht. Es war aber noch die Situation, ich habe mitgekriegt dann irgendwann, also er ist früher im Rettungsdienst gewesen, er konnte dann damit umgehen auch irgendwie, ja, dass die Sandra die Tür aufgemacht hat und ist rausgekommen.
Tochter?
Ja, eine meiner Töchter. Und er hat dann versucht, nebenbei sie ins Zimmer zu schicken, ja, dass sie mich so nicht sieht, ja, in dem Anfall. Und bei der Lisa weiß ich jetzt noch mal ganz genau, aber die hat mich, glaube ich, mit Käufen ins Bett zu tragen. Das wissen wir beide eigentlich nicht mehr so. Aber ich weiß noch, dass ich am Schluss im Bett war und die andere Tochter, die war da öfter bei mir. Die konnte das besser verkraften. Und dann bin ich irgendwann wieder zu mir gekommen. Ich wusste, Notarzt, helf mir hin und her. Es war einfach, es war wirklich Todesangst. Mhm. Und zu sehen, wie mein Mann Angst hat, wie meine Kinder Angst haben.
Ja.
Das war wirklich schrecklich. Und die haben das ja immer darunter gelitten. Die haben das ja öfter mitgekriegt, dass ich an den Schrank geknallt bin und sind raus und haben mich irgendwo liegen sehen. Ja? Mhm. Das war schon schrecklich, ja.
Schlimmes Drama, was dich da zu Hause abgespielt hat.
Ja.
Ja, und keine große Hoffnung, dass es irgendwann besser wird.
Nein.
Immer diese Angst und auch die Angst vor der Angst.
Genau, bei jeder Tablette, die du nimmst, die Angst, es könnte wieder ein Anfall kommen oder ein Herzinfarkt. Mhm. Du weißt, das ist das Einzige, was dir hilft, aber du musst es nehmen, um irgendwie zu leben. Mhm. Und das ist eine innerliche Zerreißprobe. Ich habe die manchmal nachts nur ganz schnell genommen. Ich habe sie schon vorbereitet auf den Weg und habe gedacht, wenn ich nicht viel dran denke, dann ist mir nicht bewusst, dass ich wieder eine genommen habe. So Angst hatte ich vor den Tabletten.
Mhm. Mhm.
Ja.
Warst du richtig gefangen in dieser Angst?
Ja, das ist ein Teufelskreis.
Also Spirale, Teufelskreis,
wie du
sagst. Ja.
Ja.
Mhm. Das heißt, die Ärzte konnten dir gar nicht richtig helfen. Mhm. Die konnten dich nur ein bisschen ruhiger stellen.
Ja, alles mit Medikamenten.
Alles mit Medikamenten.
Ja. Alles. Immer probieren Sie das. Mhm. Also nicht nur, wenn ich den Anfall hatte, auch sonst. Es war medizinisch einfach alles nur ausprobieren. Und die Nebenwirkungen waren oft gar nicht auszuhalten. Also dann hatte ich noch ein Paket mehr zu tragen. Ja. Mhm. Mhm. Und das wollte ich nicht. Ich habe eine gewisse Zeit mitgemacht.
Ja.
Weißt du, man kann auch nichts mehr erwarten dann. Ja, die Ärzte haben auch da nicht Verständnis. Ich hatte später zum Glück einen Arzt, der hatte gut Verständnis, vor dem konnte ich auch weinen, da war auch mein Mann dabei. Mhm. Aber in der Regel war da kein Verständnis. Alles auf die Psyche und alles, ja, wird schon nicht so schlimm sein. Ja, also. Mhm. Und wenn Sie die Tabletten nicht probieren, dann sind Sie selber schuld.
Boah, also ziemlich alleingelassen.
Mit Migräne ist man ziemlich schnell abgefertigt, ja, tatsächlich, leider.
Und gab es irgendwelche langfristige Therapien, die man da anbieten kann?
Medizinisch meinst du?
Ja.
Also medizinisch, ja, wie gesagt, eben Tabletten, Beta-Blocker, das Herz ruhiger machen, eben Antidepressiva. Ich war nie depressiv. Wenn ich gerade keinen Anfall hatte, dann haben meine Kinder zu mir gesagt, Mama, wenn du keinen Anfall hast, du bist so eine coole Mutter.
Ja.
Ja. Ich war nicht depressiv.
Nur wenn du die Schmerzen hast, dann hat es dich
Und Mutter wer gesehen. Wird nicht depressiv?
Ja.
Wenn Schmerzen. Er so lang Dauerschmerzen hat.
Die zermürben.
Da kannst du irgendwann nicht mehr.
Ja, ja. Ja. Aber du warst auch auf Rehas.
Ja.
Konnte man dir dort helfen?
Nein. Ich war erstens auf den falschen Rehas. Ich war nie in einer Migräneklinik. Dann bin ich auf andere Rehas gekommen. Das hatte noch einen anderen Hintergrund, dass sie gesagt haben, ich hätte Fibromyalgie oder ich hätte eben, eine hat dann rausbekommen, dass ich einen Borreliose-Test machen lassen sollte, ja, weil ich damals vor meinem ersten Anfall mit 19 eine halbseitige Gesichtslähmung hatte. Die ging meinen ersten Migräneanfall kurz davor voraus. Mhm. Und das habe ich dem erzählt und er meinte, es könnte auch Borreliose sein.
Ja.
Was dann später, hat sich herausgestellt nach 29 Jahren, und da kann man auch Migräne und Kopfschmerzen davon bekommen. Und dann bin ich immer auf solchen Rehas gelandet, die eben orthopädisch waren. Und ich musste dort Sport machen, ich habe auch Physiotherapie bekommen, aber das waren alles, wie kann ich zum Sport gehen oder zu Physio gehen oder zum Schwimmen oder zum Wandern, wenn ich im Bett liege und Kopfschmerzen oder Migräne habe. Mhm. Also es war total falsch. Und wenn das Psychologische mit reinkommen ist, dann war da im Prinzip überhaupt kein Verständnis. Ich war mit Alkoholsüchtigen, mit Spielsüchtigen, mit Selbstmordgefährdeten in Rehas. Das hat mir gar nichts gebracht. Ich musste meine Unterschriften haben für meine Therapien, sonst habe ich Ärger bekommen. Das war für mich also immer nur Doppelstress, weil keiner verstanden hat, ich möchte eigentlich gern die Vorhänge zuziehen und liegen bleiben. Mhm. Mhm. Und das war für mich immer, aber ich musste die Stationen gehen, damit ich von ärztlicher, medizinischer Sicht her alles gemacht habe, um gesund zu werden.
Mhm. Ja. Und irgendwann haben die Ärzte dir ja auch eine Bescheinigung gegeben, dass du arbeitsunfähig bist und haben praktisch an dich aufgegeben.
Da war ich in der Schmerzklinik. Da kam noch eine ganz große wichtige Sache dazu, dass ich nach den drei Rehas, also als ich die dritte antreten wollte, hat die eine Ärztin gesehen und hat gesagt gehabt, was machen Sie eigentlich hier? Weil ich hatte da gerade einen Migräneanfall, ich war heulend vor ihr gesessen.
Ja.
Und als die meine Medikation gesehen hat, hat sie gesagt, Sie müssen erst mal auf Entzug. Sie können überhaupt nicht auf Reha. Und dann bin ich erst in eine Schmerzklinik gekommen und musste dort einen Entzug machen.
Von diesen Tabletten. Die sind ja wie viel mal stärker als Ibuprofen? Ich glaube, so
kann man überhaupt gar nicht vergleichen. Gar nicht.
Nein, das sind richtige Hämmer.
Das sind richtige Hämmer, ganz genau. Mhm. Und da bin ich dann erst hin und da war ich eigentlich froh drum, weil endlich wurde mal was anderes unternommen.
Ja.
Aber als ich war mit meinem Mann dann drin bei der Doktorin, die hatte noch nie eine Ärztin, die so viel Verständnis hatte wie die gute Frau. Hinterher wusste ich warum, sie war selbst Migränikerin. Mhm. Aber als ich meine Tabletten dort abgeben musste und wusste, ich liege in einem Dreibettzimmer, dann bin ich... Ich war innerlich im totalen Zusammenbruch.
Das war ja wieder Stress für dich.
Wieder Stress für mich. Ja. Und ich wusste dann, zum Glück, ich habe dann ein Einzelzimmer bekommen, auf wieder eine ganz tolle Art und Weise.
Ja.
Aber ich musste die Tabletten abgeben und ich hatte nirgendwo mehr Nottabletten, die hatte ich immer. Und ich wusste, was auf mich zukommt, wenn ich wenn ich die Tabletten weglasse. Mhm. Und es kam so wie befürchtet. Es waren 3,5 Tage durch die Hölle.
Mhm. Das war heftig.
Ganz schlimm.
Ja. Du sag mal, die ganze Zeit warst du ja mit deinen Schmerzen so ziemlich alleine. Und es gab keine Lösung. Jetzt warst du eine gläubige Frau. Welche Rolle hat denn Gott in dieser schmerzvollen Zeit für dich gespielt?
Das war ganz gemischt. Das ist eine Achterbahnfahrt im Glauben. Das sind, als ich Gott kennengelernt habe, da hatte ich ja schon, ich war 28, da hatte ich ja dann praktisch schon
fast zehn Jahre,
wo mir nichts half, wo ich mich durchboxen musste. Als ich Gott kennengelernt habe, habe ich gleichzeitig eine ganz tolle Gesundheitsbotschaft mit kennengelernt. Und die hat mich am allermeisten erstmal ermutigt, ja, weil es so viele Gesundheitsratschläge gab, die ich alle nacheinander umgesetzt habe.
Zum Beispiel?
Ganz einfache Sache. Also das Grundprinzip, das erste, was ich kennengelernt habe, das waren 8 Ärzte. Nur mal um anzuschneiden, also frische Luft, keine Drogen, ich war damals starker Raucher, ja. Mhm. Gesunde Ernährung, ich war zuckerabhängig, kaffeeabhängig, ich habe alles gegessen.
Ja.
Schlaf zum Beispiel, der wichtig ist. Wir hatten damals eine Gastronomie, bei uns war alles auf den Kopf gestellt.
Die Nacht
wir sind Tag manchmal gemacht. Früh um 5, wir haben um 4 noch gegessen, um 5 haben wir geschlafen und Mittag, ja. Also alles auf den Kopf, ja. Und zum Beispiel die, und dann eben Ruhe, also das sind 8 Naturärzte.
Ja. Ja.
Und die habe ich angefangen durch, also umzusetzen langsam im Leben, also mit meinem Mann zusammen. Wir haben ganz tolle Sprecher in der Gemeinde gehabt, wenn es jemand kennt, mit Walter Veit zum Beispiel sind wir aufgewachsen, der kam damals nach Deutschland. Wir haben so viel über gesunde Ernährung erfahren, das hat mich fasziniert, weil ich hatte es schon mal mit Rohkost probiert, vorher meiner Zeit, da kannte ich das noch nicht.
Ja.
Und das waren so Sachen, so als Rauchen aufhören, Kaffee, die ganzen Abhängigkeiten, das war schon ein großer Punkt, die Ernährung dann, aber auch das Geistliche, ja, die ganzen Bibeltexte, die man später dann leider nicht mehr hören kann. Gott ist alles möglich. Gott legt dir nie so viel auf, als du ertragen oder tragen kannst. Ja. Mhm. Oder Gott ist dein Arzt und Helfer.
Ja.
Das ist am Anfang sind es Glaubens, also ja, Bibeltexte, Verheißungen, an die du dich klammerst. Mhm. Wir haben ja auch Gott, das ist eine andere Geschichte, ja, wir haben ja ihn erlebt, ja, als wir ihn kennengelernt haben. Und ich habe das ja dann auch geglaubt, ich habe mich daran geklammert.
Ja.
Aber es war halt eine lange Zeit und irgendwann verändert sich das dann.
Also
halt
du weiter. Hattest große Erwartungen an Gott gehabt, er macht mich jetzt gesund, ich habe mein Leben verändert und dann passiert nicht viel.
Genau.
Das muss man erstmal verkraften, ja.
Ja.
Andrea, du hattest jetzt die Hoffnung, dass ein gesunder Lebensstil dir helfen könnte. Da war eine große Hoffnung und du hast jetzt alternative Therapien unternommen. Du hast danach weiter gesucht, du hast dich informiert. Was kam da?
Ja, tatsächlich, das war eine lebenslange Aufgabe, das Suchen. Eben nicht unterstützt von der medizinischen Seite, da muss man selber suchen. Und da gab es wirklich auch tolle Gedanken und Angebote. Ich war zum Beispiel auf so einer New Start-Kur, also Gesundheitshaus, ja. Ja,
wo diese 8 Ärzte, die du vorhin erwähnt hast.
Ganz genau. Und die haben mir angeboten, da habe ich Geschwister unterstützt, dass ich dahin kann. Auch das Haus selber, da war ich 3 Wochen und habe eben mal alles eben auf Naturtherapie mit Physiotherapie und mit Ernährung und Anwendungen, Wasseranwendungen, basisch, alles solche Sachen. Die habe ich da auch kennengelernt, auch gut, was ich dann auch zu Hause mit umsetzen konnte. Ich hatte damals eine Therapie gekriegt gegen die Borrelien, also so Fieber, Fiebermatten und Fieberbäder, also ganz toll, das habe ich probiert. Aber letztendlich hat es meine Migräne da damals nicht geholfen. Das habe ich aber später verstanden, warum nicht, ja, weil das einfach zu viel auf Entgiftung war. Das ist wieder ein anderes Thema. Mhm. Hat letztendlich keine konkrete Auswirkung auf die Migräne. Mir ging es damals nicht gut. Ich hatte ganz viel Kopfschmerzen, auch ganz viel Migräne. Das war
durch die Entgiftung wahrscheinlich.
Durch die Entgiftung. Das hat mit den Therapien, die sind alle toll, aber nicht geeignet für Migräne, ja, in dem Sinn. Das, ja. Und dann habe ich zum Beispiel von ganz lieben Glaubensgeschwistern, ich war in Sonmat, ich habe da selber einen Entzug gemacht, den ich dann da in der Schmerzklinik ja machte. Ich wusste, was auf mich zukommt, ja, und habe das dann nochmal gemacht. Da war ich 4 Wochen lang. Da habe ich auch ganz tolle Erfahrungen gemacht, auch wieder aufgrund der 8 Ärzte. Und war da auch wirklich frei, auf wundersame Weise. Das war eigentlich so ein richtiges Wunder, was ich zum Teil schon in der Schmerzklinik erlebt habe, was aber leider wieder in die andere Richtung ging. Das hat sich alles später erst aufgelöst. Ich habe dann aber auch, ich habe Heilfasten gemacht, also von allen möglichen Fastenformen, Saftfasten, Wasserfasten, alles. Ich habe im Prinzip alles gemacht, außer das, was mit Gottes Wort nicht übereinstimmt, also esoterisch oder was mit Okkult zu tun hatte. Ja. Es war eine große Versuchung, aber das war mir immer klar. Also man kann es gar nicht aufzählen, was es alles für Möglichkeiten gibt, da müsste man wirklich extra mal was machen.
Ja.
Aber letztendlich ist es, ich würde nie sagen, dass das nichts gemacht hat, im Gegenteil. Es war mir später auch klar, dass alles auch seine Berechtigung hat und gut war auch für Migräne. Aber es ist nicht der Punkt, um heil zu werden. Also speziell, um für Migräne dazu zu helfen.
Da und ich denke, jeder Migräne-Patient ist auch individuell.
Ganz genau, ja. Das ist so ein großes Thema. Man muss wirklich draufschauen und sich selber. Und du hast gesagt, ich habe selber gesucht.
Ja.
Ich war mir dann, mir war klar, ich bin mein bester Arzt.
Ja.
Weil ich einfach, ich kannte meine Situationen. Ich habe ja Migränetagebuch geführt. Jahrzehntelang habe ich meine eigenen Kürzel und alles. Was habe ich gegessen? Was habe ich gemacht? Mhm. Ich war mir mein eigener Arzt. Und daraufhin habe ich mich immer erkundigt. Und später auch glücklicherweise mit Internet und so weiter. Die Sachen haben mir zwar nur wenig geholfen, so ganz offensichtlich.
Ja.
Aber in meiner Gesamtwahrnehmung, irgendwann kam ich zu einem Gesamtergebnis am Schluss, ja, wo mir dann das klar geworden ist, die einzelnen Schritte.
Okay.
Ja, es war wirklich ein langer Prozess und alles hatte seine Berechtigung und war gut.
Und dort auf Sonma, da hattest du ja auch eine längere Zeit, wo du keine Migräne hattest.
4 Wochen.
4 Wochen
also keine Migräne. Also nach 2,5 Tage Entzug, das war schon weniger als in der Schmerzklinik, waren tatsächlich 4 Wochen.
Aber es fing wieder an.
Es fing dann wieder an. Ich hatte danach zu meinem Mann gesagt, ich komme jetzt heim. Ich hatte so Angst, heimzukommen, weil ich wollte ein neues Leben anfangen.
Ja.
Und ich habe gesagt, ich mache nichts anderes. Aber da kam es dann wieder. Ich habe jemandem geholfen, der todkrank war. Dem habe ich meine Hilfe angeboten. Und ich habe nicht mehr ganz so das alles machen können, wie ich es in Sonnenbad gemacht habe. Das war also meine eigene Entscheidung. Ja.
Ja.
Aber ich habe mich verpflichtet gefühlt. Ich wollte auch helfen. Und so bin ich wieder in den Kreislauf rein. Ich musste wieder funktionieren. Ich bin wieder über meine Grenzen gegangen, was die 8 Ärzte beinhalten zum Beispiel auch. Ja.
Ja.
Auch das Glaubensleben. Und so bin ich dann da wieder reingerutscht und dann wieder die Tabletten genommen, weil ich habe ja da keine Tabletten mehr genommen zu dem Zeitpunkt. Und dann bin ich wieder in den Teufelskreis reinkommen. Abhängigkeit.
Das Abhängigkeit, ist, genau.
Depression.
Hast du dich da von Gott alleine gefühlt?
Ja, schon. Also es gab ganz viele Situationen, wo ich nicht verstanden habe, warum, lieber Gott, oder was kann ich machen, was mache ich falsch, was willst du von mir eigentlich?
Ja.
Es gab wirklich viele Situationen.
Also der Gedanke, was mache ich falsch, was kann ich noch machen, war sehr stark bei dir.
Immer, das war immer, was muss ich noch tun, damit Gott mich heilen kann? Ja? Ich hab mich immer verpflichtet gefühlt, damit ich es richtig mache. Also, ja.
Du hattest Dauerdruck.
Dauerdruck, ja, tatsächlich. Und das ist ganz ungesund für Migräne.
Du hast dann auch noch einen geistlichen Aspekt zur Heilung ausprobiert. Kannst du uns darüber erzählen?
Also, ich habe die Krankensalbungen, sind mir angeboten worden nach Jakobus.
Ja.
Und das waren, glaube ich, 15 Jahre dazwischen. Das war 2-mal. Beim ersten Mal war das noch ziemlich am Anfang unseres Glaubenslebens. Da dachte ich, dass Gott mich wirklich heilt durch die Krankensalbung. So habe ich es damals verstanden. Ich hatte hohe Erwartungen, dass ich geheilt werde.
Eine Krankensalbung muss man sich ja so vorstellen. Es kommen die Ältesten der Gemeinde, der Prediger. Sie beten für dich. Du bekennst deine Sünden. Sie salben dich. Und man hat das Versprechen in Jakobus 15, dass Gott dir helfen wird. Manche versprechen sich eine Heilung davon, manche versprechen sich einfach eine geistliche Stärke davon, dass Gott einem hilft. Und du hattest so eine Krankensalbung erlebt. Hatte das irgendwelche Auswirkungen?
Meine Hoffnung war, ich werde geheilt, tatsächlich, zu meinem damaligen Verständnis. Und das wurde nicht erfüllt in dem Sinn. Also Ich habe keine Besserung gemerkt. Mhm. Ich habe es dann versucht, so anzunehmen, habe mich nochmal damit auseinandergesetzt und dann eben, okay, es kann auch sein, dass er mir einfach nur hilft darüber hinaus. Ich konnte es einfach vom Glaubensseite her besser loslassen. Und es war eine gewisse Zeit, konnte ich besser mit umgehen. Gut, Gott muss was anderes vorhaben. Es hat irgendeinen Grund. Naja, dürfte ich mich da nicht mit beschäftigen, weil das funktioniert einfach nicht. Wenn man solche Schmerzen hat, dann muss man sich einfach einreden. Und das ist ja auch dann wieder nicht Glaube. Aber ich konnte schon ein bisschen Frieden finden, aber tatsächlich keine Heilung.
Oder? Hast du auch mal so richtige Wut auf Gott gehabt, dass er dir das auferlegt?
Oh ja, ganz viel. Also ich habe ganz oft meine ganzen christlichen Sachen, meine ganzen Bücher, alles weg. Ich war oft dran, jede einzelne Seite aus der Bibel zu reißen und wegzuschmeißen. Ich habe so oft gesagt, warum? Ich habe so viele Fragen gehabt. Und ich wusste, dass man auch nicht immer warum fragen darf, sondern wozu. Aber irgendwann hört auch das mal auf, weil man einfach kein Ende sieht, weil man die Familie leiden sieht, weil man Schuldgefühle hat, weil man einfach bestimmte Vorstellung hat von Glauben, weil man auch mitkriegt, dass bei anderen gewisse Sachen dann funktionieren. Ja? Die freuen sich dann über Heilung oder die machen Erfahrungen, die tragen die Bibeltexte zu und nichts funktioniert irgendwie. Man ist ja dann schon mehr auf der funktionellen Ebene. Mhm. Ja? Der Mensch ist jemand, der will was tun oder der sucht dann immer seine Fehler. Ja? Und der Glaube an sich rückt immer weiter hinter. Du hast ein verschobenes Gottesbild, weil das heißt immer, vergleich's mit deinem Papa. Ja, mein Papa hat mich geliebt.
Ja.
Ich habe eine gute Kindheit. Ja. Und trotzdem habe ich mich mehr geliebt gefühlt, wenn ich funktioniert habe. Dann kam das Lob und alles. Ja. Mhm. Es war schon auch in meiner Charaktereigenschaft, wenn ich gut mache, das, was mein Papa möchte, dann ist er stolz auf mich und lobt mich. Und das habe ich auch im geistlichen Sinne übertragen. Ich habe immer gedacht, eben in meiner Wut dann aber auch, was willst du eigentlich noch von mir? Ich war am Ende, ja. Doch, das kam ganz oft vor. Ich habe auch geschrien, ich hab gar nicht mehr gebetet. Ich bin nicht mehr in die Gemeinde, ich habe nicht mehr gebetet. Ich wollte Gott bestrafen in meiner Wut.
Ja. Ja? Und hast dir dadurch noch Schuldgefühle aufgeladen? Du hast dir noch mehr Druck gemacht, was soll ich noch machen?
Ja.
Das hat dich ganz schön gequält.
Aber wie,
Und trotzdem bist du dran geblieben.
Das ist ein Wunder. Immer wieder. Ich habe zu Mama gesagt, wie macht Gott das eigentlich?
Ja.
Weil er hat das ja alles mitbekommen. Und dann habe ich, jetzt fange ich wieder an zu beten, dann habe ich wieder einen Bibeltext gesehen, dann habe ich mir wieder irgendwas von einem Glauben zu Herzen genommen und dachte mir, okay, gut, vielleicht so. Und immer wieder dachte ich mir, es ist ein Wunder. Ich konnte nicht loslassen. Ich konnte nicht loslassen. Es war wie eine geistliche Achterbahn eben.
Wow. Das haben ja auch Leute für dich gebetet, ne?
Auch.
Dass du wirklich dran bleibst. Das war deine einzige Hoffnung, die du hattest eigentlich, diese einzige halt. Aber trotzdem, irgendwann hast du dich aufgegeben und hast nichts mehr, keine Lösung mehr gesehen, bist rückfällig geworden. Mhm. Möchtest du uns darüber erzählen?
Ja. Ja, also noch kurz zu dem Gedanken, es ist schön, dass die Menschen gebetet haben. Ich wusste, dass viele für mich beten.
Ja.
Auch sowas kann aber irgendwann mal umkippen, weil man sich die Frage stellt, wenn doch so viele beten.
Ja.
Und das haben wirklich viele für mich gebetet, wahrscheinlich immer noch. aber ich war tatsächlich, ich war dann an einem Punkt, wo ich, da hatte dann auch natürlich der Satan Einfluss. Es sagt immer, die Sachen, die du vor deinem geistlichen Leben hast, die holen dich immer wieder ein. Die sind ja auch immer präsent. Tatsächlich, es ist so. Also in der Regel ganz viele, vor allem die Süchte. Und es gab einen Abend im Sommer. Ich bin einfach ins Auto, bin an die Tankstelle, habe mir 2 Flaschen Bier geholt. Ich habe mir eine Schachtel Zigarette gekauft. Das war wie ferngesteuert. Ja. Mhm. Ich war einfach so frustriert auf die ganze Ernährungsbotschaft, auf alles, was ich ausprobiert habe. Ja. Ich habe mich kasteit im Prinzip.
Ja.
Und ich habe mir gedacht, es ist doch völlig egal. Ich habe mich unter die Terrasse drunter gesetzt, meine Familie hat geschlafen. Ich habe auf einen Zug in der Nacht die Schachtel Zigaretten weggeraucht, das Bier getrunken und dann bin ich ins Bett gegangen. Und mir war so elendig, mir war so schlecht danach. Es hat sich alles gedreht und ich dachte mir, ich habe alles mit Füßen. Ich habe mich danach auch nicht mehr an die Gesundheitsbotschaft, alles, was ich mir verboten habe, ich habe alles gegessen. Alles gemacht. Das war ein Tag mit dem Rückfällig, ja.
Okay.
Aber das war für mich so eine Bestrafung. Ich wollte auch Gott bestrafen, weil ich sagen, nee, du hast jetzt keine Macht mehr. Ich mache jetzt, was ich will, und zwar wie früher. Da ging es mir gut. Mhm. Ich habe mir das alles so eingeredet, ja. Und ich wollte auch einfach nichts mehr Gutes tun. ich war auf Rebellion. Und das mit dem Alkohol und Essen war die eine Nacht, mit dem Trinken, aber das Essen ging dann auch danach. Und dummerweise hatte ich Phasen, ich habe dann zu meinem Mann gesagt, er wusste das ja gar nicht, mit dem zu meinem Mann gesagt, jetzt ernähre ich mich nicht so gut und jetzt geht es mir gut. Ich hatte wirklich Zeiten, wo es mir richtig gut ging. Und das ist eine ganz böse Anfechtung.
Boah.
Ja. Und die gab es öfter bei uns. Ja. Mhm. Und da entschuldigt man sich dann natürlich auch gern damit und sagt, nee, ich brauche ja nichts mehr machen.
Ja.
Ja. Was aber auch irgendwann kriegt man Einsicht, dass das ja auch nicht der Weg Gottes ist. Ja. Dass das eine Täuschung ist.
Das hat dich ganz schön umgetrieben.
Ja, genau.
Ja.
Ja. Ich bin eigentlich wieder gedanklich zu dem zurückfallen und habe dem nachgeweint, was ich früher mit Gott, wo mich Gott rausgeholt hat, aus all meinen Süchten und aus meinen Denken. Ich meine, in Gedanken war ich immer noch bei den Zigaretten und beim Alkohol. Und dann sage ich, ich habe es nur nicht mehr gemacht, zum Glück. Ja. Gott hat mich bewahrt. Ja? Ja. Aber mit der Ernährungsbotschaft, die habe ich über den Haufen geworfen. Das war mir egal, weil es mir ja gut ging, ganz oft. Ja?
Wie lange ging es dir denn gut damit?
Ja, das war am Anfang tatsächlich erschreckend viel. Ich kann dir die Phasen gar nicht mehr sagen. Aber irgendwann ist mir klar geworden, dass auch das wieder abnimmt. Klar, der Teufel schenkt dir nichts. Ja?
Ja.
Der holt sich das dann wieder rüber, aber du bist dann wieder in deinen ganzen schlechten Gewohnheiten, wo du froh warst, dass du draußen warst. Ja? Und wo du auch weißt, es tut dir nicht gut. Mhm. Aber ja, er hat ja auch eine gewisse Macht.
Und dann musstest du wieder raus, wieder dann, die Gewohnheiten ändern. Ja. Wieder mit deinen Schuldgefühlen dich abplagen, wieder Verzweiflung und so weiter.
Genau.
Du hast die Bibel gelesen. Mhm. War sie dir in der Zeit irgendwo eine Hilfe? Welche Bedeutung hatte die Bibel für dich? Hat sie dir helfen können? Hast du da Trost und Hoffnung gefunden?
Ja, also das war ganz unterschiedlich. Es gab Verheißungen, an die habe ich mich wirklich ganz fest geklammert. Habe die mir rausgesucht, eben nur eine, die mir ganz besonders wert war, und habe da ganz lang dafür gebetet und habe mich da drauf gestützt. War ja eine Verheißung. Ja, das gab es schon. Aber die Schmerzen haben mich dann natürlich wieder dann, es hilft ja doch nichts. Das gab es dann schon. Also es war immer so eine Achterbahn. Ja. Es gab aber auch Bibeltexte, die haben mich sowas von frustriert, weil ich mich da überhaupt nicht drin gesehen habe und dann da meine ganzen Fragen aufkommen sind. Ich konnte mich nicht damit verbinden. Mhm. Ich konnte es nicht empfinden. Gott wird dir nicht mehr auferlegen, als du tragen kannst zum Beispiel. Gott ist dein Arzt jetzt zum Beispiel. Ja. Ich habe ihn nie als meinen Arzt empfunden. Aber es gab Situationen, zum Beispiel, als ich damals in der Schmerzklinik war, als die Ärztin meine Medikation gesehen hat, hat sie gesagt gehabt, eigentlich müssten Sie schon 3 Meter unter der Erde liegen bei dem, was Sie an Tabletten nehmen. Und als ich in meinem Zimmer später war, ist mir bewusst geworden, wenn ich die Gesundheitsbotschaft nicht kennengelernt hätte und wäre ein Mensch, der Arteriosklerose hätte zum Beispiel, dann wäre ich hochgefährdet gewesen für Schlaganfall und Herzinfarkt, weil wenn die Tabletten die Gefäße noch zuziehen, was sie ja ständig tun, dann wäre ich dem ganz nah gewesen. Und dann war ich so dankbar und habe gesagt, lieber Gott, es war doch nicht umsonst. Du hast dich um mich gekümmert. Ja. Du warst mein Arzt, ich habe es nur nicht gesehen.
Genau.
Ja? Und so sehe ich viele Sachen.
Wo man hat es nicht gesehen.
Nein.
Du hast es in dem Moment nicht erkannt. Du hattest ja auch so diese schöne Erfahrung während der Stillzeit mit deinen Kindern. Da ging es dir ja auch gut.
Ja.
Da, als wenn Gott gesagt hätte, den Freiraum lasse ich ihr jetzt.
Sogar bei meiner Geburt. Das war meine größte Sorge, Zwillinge zu gebären. Ich habe gesagt zu meinem Mann, wenn ich da Migräne habe, ich überlebe das nicht. Und ich hatte gar nichts.
Also in den schlimmsten Situationen war er ja doch da.
Da ja.
Ja, was meinst du, was kann man tun, wenn man das Gefühl hat, die Gebete reichen nur zur Zimmerdecke?
So jetzt im Nachhinein beantwortet?
Ja.
Es hilft einfach nur Vertrauen, dass Gott in irgendeiner Art und Weise, die ich nicht verstehe und die ich nicht sehen kann, doch jedes Gebet erhört oder hört und dass er alles richtig macht, aber dann nach seinem eigenen Plan. Das muss man einfach vertrauen. Und
also einfach Gott dieses tut Vertrauen.
Was. Ja, Gott tut was. Es geht eben nicht nur bis zur Decke, weil er steht ja neben mir.
Ja, man sieht es nur oft nicht. Oder so wie Hiob, der hat ja wirklich ein Desaster nach dem anderen erlebt. Und dann sagt er, Gott hat gegeben, Gott hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt und hat gar nichts verstanden.
Ja, die Geschichte hat mich auch mein Leben lang begleitet.
Ja.
Immer, ja.
Ja, du hast trotzdem festgehalten.
Ja, Gott hat mich festgehalten.
Gott hat dich festgehalten, genau. Wie hat eigentlich dein Umfeld auf dich reagiert? Also in der Gemeinde, die Verwandten, die Freunde?
Ja, die einen großes Verständnis, ganz viel Mitgefühl, was gut tut. Wenig Fragen, gar keine Fragen. Das ist ganz unterschiedlich. Viel Vorschläge, Ideen, aber auch Vorwürfe habe ich auch erlebt, ganz viel, ja. Oder eben ja, auch der Gedanke, es muss noch Sünde sein in deinem Leben, weil du nicht gesund wirst. Das ist eigentlich die härteste Schulung.
Wow.
Ja. Also wenn dir jemand sagt, da muss doch was sein, dass Gott dich nicht gesund machen kann, das begleitet dich immer. Und das passt auch zu den Schuldgefühlen dann, ne? Was ich sage, Gott, was willst du noch? Also das macht alles so seinen Kreis. Immer wieder ist das wie eine Schleife in deinem Kopf. Ja? Und da hat mir eben Hiob geholfen, weil eben Hiob gar nichts dafür konnte. Ja?
Ja.
Oder eben auch das eine Beispiel, wo gefragt worden ist, ja, hat er jetzt gesündigt oder die Eltern? Und Jesus sagt, nein, da hat keiner gesündigt. Ja? Gott hat geheilt zu seiner Ehre.
Ja. Ja, aber wie hättest du dir das gewünscht, dass man als Außenstehende mit so einem leidgeprüften Mitmenschen umgeht?
Ich kann es jetzt nur von mir sagen, ich habe natürlich schon mit ganz vielen Betroffenen gesprochen. Ich persönlich, ich fand es schön von denen Menschen, die gesagt haben, möchtest du, dass ich für dich bete? Das ist schon mal das eine.
Ja.
Ja? Dass sie beten, dass sie aber nicht ständig sagen, ich bete für dich. Mhm. Oder dass wenn es dir mal gut geht, dass jeder kommt und sagt, ja, ich habe ja für dich gebetet. Mhm. Weil das versteht man dann auch nicht, weil man dann sagt, ja, lieber Gott, wie viel müssen denn für mich beten, dass es mir gut geht? Und warum hörst du jetzt und warum nicht? Das ist, in meinem Kopf ist die Frage immer andersrum oder die Antwort, ja. Mhm. Und es ist schön, wenn jemand betet. Mhm. Es ist auch schön, wenn man jemand fragt. Aber am schönsten ist es, wenn jemand fragt, eben, dass er dir mal eine Karte schreibt oder dass er dich wirklich persönlich mal anruft. Mhm. Ja, natürlich kann man auch in der Gemeinde mal fragen. Ist auch schön. Aber wenn man denkt, dann gehst du mal in die Gemeinde, bist vielleicht auch nicht fit und dann kommen schon die Leute am Anfang und fragen.
Das war zu viel Druck.
Zu viel. Und dann ist es schön, wenn jemand einfach die Hand auf deine Schulter legt, so beim Vorbei und sagt, schön, dass du da bist. Das hat mir am besten getan. Mhm. Oder einfach nur eine Hand drauf oder einfach einen Blick.
Ja.
Man braucht viel Feingefühl für sowas. Ja. Auch den Familienmitgliedern, auch die möchte ich damit einbeziehen. Die möchten auch nicht von jedem gefragt werden ständig. Ja. Mhm. Und da ist es schön, wenn man einfach das ausdrücken kann. Man kennt sich ja schon füreinander. Und ich weiß, dass die Menschen für mich gebetet haben. Mhm. Das muss man nicht immer sagen.
Ja.
Manche brauchen das aber vielleicht. Ja. Ich habe es nicht so gebraucht. Ja. Mhm. Mhm. Und das fand ich schön. Oder mal eben mich was zum Essen oder für meine Familie kann ich euch was machen, kann ich euch was abnehmen oder was helfen? Das sind Sachen, ja, genau.
Praktische Hilfe.
Ganz genau.
Ja. Jetzt war es so, dass du ungefähr 1,5 Jahre, bevor dein großer Tag der Heilung kam, da hat Gott dich darauf vorbereitet. Du hast begonnen, das Buch Römer zu studieren.
Ja.
Und was wurde dir da bewusst?
Ja, Römer ist ein Thema, das hat mich tatsächlich von Anfang an meines Glaubenslebens begleitet. Ich wusste, was Jesus für mich getan hat. Ich weiß, ich wusste, dass ich aus Gnade durch Glauben errettet bin. Mhm. Das wurde gepredigt, das war schon klar.
Ja.
Aber in meinem Kopf tatsächlich, bis zu dem Tag, ich hatte immer damit zu kämpfen, dass Gott, also die Gnade und die Liebe Gottes, also den geistlichen Aspekt, ich bin errettet aus Glaube, durch Gnade, ohne dass ich was tun muss. Also mein geistliches Leben war ganz viel mit, was will Gott von mir, damit er mich retten kann. Mhm. Ja? Mhm. Das war so viel auf die Berge geschaut. Und ich kam damit, also mein Charakter her, bin ich schon so jemand, der dann eben gern was tut dafür. Ja. Und so war das in meinem Glaubensleben. Ich habe dann Fokus drauf gelegt, damit ich Gott gefall. So wie mein Papa früher auch, ja?
Ja,
auch Gott gegenüber gefall. Aber ich habe dann auch bei einer meiner Schwestern gesehen, wie leicht das man aber auch glauben kann und dankbar sein kann. Ich bin errettet, ich bin ein Kind Gottes, so wie ich bin. Mhm. Und ich bin damit nie klargekommen, nie wirklich klargekommen. Dann habe ich Römer studiert. Und ich wollte wissen, ich wollte die Sicherheit haben, es ist genauso, Gott liebt mich, ohne dass ich was tue. Mhm. So wie ich bin, aus Glauben. Mhm. Erstmal.
Ja.
Der Grundglaube.
Ja.
Ja, ich komme und glaube, so wie ich bin und Gott hat mich errettet. Ich bin ein Kind Gottes. Ich darf einmal bei ihm sein. War für mich ein ganz schwerer Gedanke. Und ich habe ganz viel meine Bibel durchgestöbert, den Römer. Ich habe mir ganz viele Videos angeschaut. Ich habe alles gesucht und ich habe gebetet, lieber Gott, zeig mir, dass du mich liebst, so wie ich bin und dass ich errettet bin.
Ja.
So aus Glauben, weil ich habe ja geglaubt. Und dann bin ich, man sieht es schon,
das hat dich beschäftigt.
Ich habe sie nicht rausgemacht, weil es hat mich sehr beschäftigt, tatsächlich. Ja. Und ich bin dann auf den Bibeltext gekommen, 23 gehört dazu, wir sind allesamt Sünder, aber der Hauptvers ist Kapitel 3, Vers 24. Mhm. Und werden ohne Verdienst, in anderen Übersetzungen steht die Werke, gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist.
Mhm. Du kannst also nichts dazu tun.
Das war immer, ganz genau, das war mein Punkt. Und da dazu ist ein toller Vers noch in Epheser 2, 8, 8, Epheser 2, 8, Moment mal, Epheser, da ist er. Epheser 2, da geht es weiter, die Paralleltexte, 8 und 9. Und da war es nochmal so, denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Das waren so die zwei Knackpunkte, wo ich dann wirklich Frieden gefunden habe. Mit all meinen Fehlern oder wo ich unterwegs bin. Ich hatte ja ein total verschobenes Gottesbild. Mhm. Ich habe mich nicht würdig gefühlt, dass er mich liebt.
Ja.
Und ich habe es auch nicht gespürt, dass er mich liebt, weil ich so gelitten habe. Ich hatte immer diesen Kampf, kann nicht für mich gelten. Ja? Mhm. Und das habe ich studiert, bis zu dem Tag, als er die 1,5 Jahre gingen da voraus.
Und dann war dieser Druck auch weg von deinen Schultern. Dein Gottesbild hat sich gerade geschoben.
Ja.
Und du hast dich als Kind Gottes gesehen und hast dich eigentlich frei gefühlt.
Ja, und ich habe so viel, wie es ging, ich habe die Bibel geliebt, glaube ich, so wie am Anfang. Ich habe studiert, ich habe mich so angenommen gefühlt, so wie ich bin.
Ja.
Und das, da habe ich mich immer danach gesehnt, das so stehen zu lassen, mir nicht einreden zu lassen, ich muss dieses und jenes, vom Grund her. Es geht jetzt nur um den Anfang. Ja? Natürlich zeugt das Leben davon und die Werke gehen dem Glauben nach. Ja? Aber es geht um den Grund, den ich da so lange nicht verstanden habe. Ja?
Und du hattest aber zwischendurch immer wieder Migräneanfälle, heftige Schmerzen, aber diese Sicherheit in Christus, die hattest du jetzt gewonnen.
Ja.
Und dann kam dieser Montag, der 27. Mai 2024. Wie ging es dir an diesem Morgen? Was ist an diesem Tag passiert?
Ich hatte so Kopfschmerzen und ich war, also Kopfschmerzen, noch keine richtige Migräne, aber so Kopfschmerzen, und bei mir sind Kopfschmerzen immer, 90% immer Migräne geworden. Mhm. Ich war einfach am Ende, ich war wieder total tablettenüberdosiert.
Ja.
Ich hatte Angst, ich hatte Depressionen, ich war total am Boden zerstört. War ich schon öfter, tatsächlich. Ich habe einen halben Tag im Wohnzimmer, ich war auf den Knien, ich habe nur geweint. Und irgendwann dann Mittag kam hat Gott das, was ich da studiert habe im Römer, die Erkenntnis, dass Gott keine Werke braucht, um dich zu erlösen. Mhm. Dass ich das auch nicht in meiner Gesundheit brauche. Ich habe mein Leben lang getan, und hatte im Kopf, wenn ich die Kur mache und wenn ich das probiere und wenn ich da durchgehe, dann kann mich doch Gott hoffentlich irgendwann mal heilen. Und wie oft wurde mir gesagt, du musst halt nur glauben. Ja, du glaubst nicht richtig. Du Kleingläubige. Ja. Und man kann nicht einfach aufstehen und sagen, beten und danke, dass ich geheilt bin. Und das konnte ich nie. Ja? Mhm. Bitte, so wird euch gegeben. Ja, ich weiß doch Gottes Pläne nicht.
Ja, ja.
Aber an dem Morgen ist so ein Wunder passiert, wie da im Geistlichen im Prinzip, dass ich gesehen habe, was mache ich eigentlich? Ich mache das so wie im Geistlichen. Ich tue alles, aber Gott, will Gott das überhaupt? Braucht Gott das? Gott braucht das nicht. Mhm. Und ich hatte so eine schöne Erfahrung, und das ist wichtig, deswegen möchte ich das dazu sagen. Ich hatte, abgesehen von den einen Mal Rauchen, hatte ich auch mal einen Rückfall im Rauchen tatsächlich in der ganzen 30 Jahren. Und dann bin ich durch Zufall auf ein Video gekommen von Walter Veit. Da ging es um Okkultismus. Mhm. Hatte ich mich erkundigt, wegen einem bestimmten Fall. Und am Ende hat er 3 Punkte gesagt. Erkennen, bekennen beten, Verheißungen in Anspruch nehmen und glauben, dass Gott dich frei gemacht hat.
Ja.
Und bei Süchten und bei solchen Sachen sagt man, kann man die Verheißung 1:1 nehmen. Aber ich konnte das nie bei der Gesundheit. Und damals war ich rückfällig im Rauchen, ich habe alles probiert. Mhm. Und dann habe ich das Video gesehen. Und ich bin aufgestanden, ich habe den Fernseher ausgemacht, ich bin aufgestanden, habe mich an mein Bett hingekniet, habe gebetet, bin aufgestanden, habe gesagt, danke, dass ich frei bin, lieber Gott, genauso. Ich hatte da einen Glauben, das hatte ich noch nie erlebt. Ich bin aufgestanden, ich war so frei wie nichts. Ich hatte noch Zigaretten, alles zu Hause. Ja. Ich war total frei. Und die Situation ist mir eingefallen an dem Morgen. Mhm. Die ist mir nicht nur eingefallen, sondern Gott hat es so in mir bewirkt, dass ich einen Frieden hatte. Ich habe dann gebetet und habe gesagt, lieber Gott, die Erkenntnis habe ich jetzt gebraucht. Ich habe bekannt alles, was meinen ganzen Frust, meinen ganzen ja. Wut, alles. Ich habe Gott alles noch einmal bekannt. Ich habe es bekannt und ich habe gebetet und habe gesagt, danke, dass du mich frei gemacht hast. Danke, dass du mich heilst.
Wo du noch Kopfschmerzen hattest?
Ich hatte Kopfschmerzen. Ich war total schlecht an dem Tag. Ich habe gesagt, ich vertraue dir jetzt, dass du das genauso machst wie da bei den Süchten. Warum solltest du mich nicht heilen?
Ja.
Das war wie ein Film. Du hast die ganzen Kranken geheilt damals. Ich habe nicht mehr gezweifelt, wie ich vorher gezweifelt habe. Ja, wer weiß, ob das für mich gilt. Mhm. Alles, was ich so gewusst habe, das war wie so ein Film.
Ja.
Warum soll er nicht mich heilen? Mhm. Ich hätte da nie dran gedacht. Das war für mich immer ganz weg. Aber an dem Tag war, warum soll er dich nicht heilen? Und ich bin mit einer Gewissheit aufgestanden. Ich habe gesagt, ich werfe jetzt meine Tabletten weg. Ich habe alle meine Tabletten, meine Triptane, meine heiligen Triptane zusammengesammelt. Und ich hatte so einen Frieden und so eine Freude. Ich habe das alles genommen, bin raus und habe die weggeworfen.
Und du warst sicher, Gott hatte ich jetzt
geheilt. Ich war so glücklich, wie damals, wo ich mit dem Rauchen nochmal aufgehört habe. Ich bin durch die Wohnung, ich bin eigentlich gesprungen teilweise. Ich habe immer im Kopf gehabt, danke, dass ich geheilt bin. Weil der Vater hat immer gesagt, glaub dran. Hm. Glaub dran. Sag dir, wenn die Versuchung kommen, ich bin frei.
Ja.
Ich bin frei. Und ich habe das ja ganz am Anfang meines Glaubenslebens mit meinen Zigaretten und allem.
Ja.
Wenn der Herr frei macht, dann macht er frei. Und ich habe das einfach in Anspruch nehmen können auf die Krankheit. Ich habe nicht mehr gezweifelt, dass ich gesund war. Und das war das. Das war das Wunder schlechthin in meinem Kopf, einfach in meinen geistlichen Gedanken. Ja?
Jetzt hast du das erlebt. Du hast dich gesund gefühlt. Wie weit ist dein Vertrauen gegangen? Bist du dann zu deinem Umfeld gegangen? Ich bin jetzt gesund, Gott hat mich geheilt?
Nein, bin ich nicht. Ich habe geplant, den Entzug zu machen. Ich weiß ja, was auf mich zukommt. Das geht nie ohne
Entzug. Den Tablettenentzug?
Ja, und ich habe das dann extra auch meinem Mann verschwiegen zum Schutz, weil der war damals in einer schwierigen Lage, von der Arbeit her, allem Kopf voll. Und ich wollte ihm das nicht nochmal zumuten. Er hatte schon so... Mein Mann geht da mit mir durch die Hölle.
Ja.
Und das wollte ich nicht. Und ich habe im Gebet gesagt, ich schaffe das irgendwie. Ich gehe dann früh ins Bett oder irgendwie mache irgendwie. Ich habe mir nur gedacht, ich schaffe das irgendwie, dass er das nicht merkt.
Also du wolltest die Heilung vor ihm
erstmal geheilt haben? Nein, ich wusste ja gar nicht, ob Gott mich heilt. Ich habe es gebetet und ich habe es geglaubt.
Ja.
Aber das war ja, ich habe das vorher nicht geplant.
Ja.
Als mir der Gedanke kam, ich schmeiße die Tabletten weg, dann war das der nächste Schritt. Aber ich habe ja nie weitergedacht. Aber als ich die weggeworfen habe, dachte ich mir, okay, ich sag mal nichts.
Okay.
Ich wusste ja, dass ich jetzt mindestens 2 bis 3 Tage durch die Hölle gehe, im wahrsten Sinne des Wortes.
Genau.
Das war mir, also das habe ich erwartet. Ich habe zwar geglaubt, dass ich gesund war, aber es hätte auch sein können, dass ich erst durch einen Entzug muss. Das kannte ich ja schon von Sonnenmatt und von der Schmerzklinik. Ja?
Ja.
Man weiß ja nicht, wie Gott es macht. Genau, und deswegen habe ich nichts gesagt. Und dann kam der nächste Tag. Ich hatte ja Kopfschmerzen an dem Tag. Die haben sich da schon gelegt, was ganz selten passiert. Das war eigentlich immer Migräne. Ich bin ins Bett ganz normal. Ich bin früh aufgestanden. Ich war an der Bettkante gesessen und dachte mir, was ist los? Und ich hatte nicht mal Kopfschmerzen. Das kenne ich gar nicht. Also Kopfschmerzen hatte ich immer. Und ich dachte mir, wow, ging mir gut. Und es ging mir den ganzen Tag gut.
Mhm.
Und dann kam der nächste Tag. Das war dann der Mittwoch,
ging
es mir auch blendend. Ich hatte keinen Entzug. Es war für mich in meinem Kopf, ich konnte das mit niemandem teilen, weil ich wollte das nicht teilen, weil ich hatte das ja so oft erlebt, dass das dann wieder daneben geht.
Ja.
Aber ich habe mich gefreut. Und dann kam der Donnerstag und am Donnerstag kommt bei uns die Müllabfuhr. Und ich hatte dann leicht Kopfschmerzen früh. Und dann dachte ich mir so, ich habe das ja immer mit Gott in Verbindung, ich habe zwar geglaubt und es war ja schon Wunder bis dorthin überhaupt.
Ja.
Dann dachte ich mir, okay, sei vernünftig. Geh raus und hol die Tabletten. Das wird ein Migräneanfall. Ja? Da
die waren in den Müll gelegen.
Die waren im Müll. Da kommt der Entzug halt später, aus welchem Grund auch immer. Ja. Ich bin wie ferngesteuert raus an die Mülltonne und wollte die Tabletten nehmen. Aber ich habe es nicht übers Herz gekriegt. Ich habe den Deckel zugemacht und habe gedacht, glaubst du jetzt oder glaubst du nicht? Ich bin doch gesund. Ich habe doch schon so ein Wunder erlebt.
Ja.
Und ich bin dann... Ich habe das ignoriert.
Ja.
Dann kam der Freitag und ich hatte mehr Kopfschmerzen morgens. Und dann dachte ich mir, okay, Wahnsinn. Ich schaue zum Fenster raus und sehe die Mülltonne da stehen. Dachte mir, warum steht da die Mülltonne eigentlich? Die wird normal donnerstags geleert. Da war ich dankbar im ersten Moment. Dachte mir, danke lieber Gott, wie unvernünftig. Es kommt das Wochenende und wir hatten, ich weiß nicht mehr, was wir geplant hatten. Ja, das kriegt mein Mann mit und wir haben was geplant.
Ja.
Und ich ohne Tabletten. Dann dachte ich mir, sei vernünftig, Gott gibt dir nochmal die Chance, geh raus und hol die Tabletten. Und ich bin wieder wie ferngesteuert raus, ich mache den Deckel auf und denke mir, warum eigentlich? Ich habe am Montag gebetet, jetzt ist Freitag und ich habe nur Kopfschmerzen. Ja? Warum? Ich konnte das Gott gegenüber gar nicht verantworten. Ich konnte es nicht. Ich habe den Deckel zugemacht und dann kam die Müllabfuhr am Freitag. Ja? Irgendwann haben die Tonnen geholt. Und ich hatte so einen Frieden, wie noch nie.
Ja.
Mein Mann dachte, ich habe Tabletten genommen die ganze Zeit, weil wir haben mal abgemacht, der fragt mich nicht mehr.
Ja.
Ja, und so ging das Tag für Tag und Tag für Tag.
Bis du es dann endlich ihm gesagt hast, irgendwann.
Nach 3,5 Monaten habe ich es ihm gesagt.
3,5 Monate
hast
du das für dich mit herumgetragen.
Ja. Ich hatte Angst zu sagen, weil das kann man nicht beschreiben. Es ist immer, ich habe immer noch Kopfschmerzen zwischendrin, viel, viel weniger und aushaltbar und meistens gehen sie weg.
Ja.
Aber die Angst ist immer noch da.
Aber du hast ja selbst genügend Enttäuschungen erlebt und wolltest jetzt auch nicht andere weiter enttäuschen.
Absolut, genau. Ich wollte wirklich niemandem die Hoffnung machen, das war das ja. Und da waren wir spazieren und dann dachte ich mir, dann habe ich zu ihm gesagt gehabt, Schatz, plan doch mal wieder irgendwas Verrücktes, was wir früher gemacht haben. Weil er hat aufgehört zu planen, verständlicherweise.
Ja.
Wir haben immer abgewartet, mal sehen, ob du funktionierst. Und er, wieso? Und ich, mach doch mal irgendwas irgendwie, aber, das große Aber.
Ja.
Also mach einfach mal.
Okay.
Und dann ging es so hin und her und dann hat er natürlich das nicht verstanden. Und dann habe ich ihm das gesagt. Ich habe gesagt, ich bin seit 3,5 Monaten migränefrei.
Wow. Was hat das mit ihm gemacht? Das muss wunderschön gewesen sein.
Er war still.
Ja.
Er ist stehen geblieben.
Ja.
Und hat mich angeschaut und dann habe ich geredet und habe gesagt, ich habe einen Entzug gemacht, habe ich gesagt. Also ich habe aufgehört, ich habe gebetet und ich habe ihm das erzählt.
Ja.
Ich habe ihm das dann alles, was heißt Entzug gemacht? Ich hatte ja keinen Entzug, aber ich habe ihm gesagt, eben, ich habe aufgehört damit, die Tabletten weg und habe ihm die ganze Situation erklärt. Und dann schaut er mich an und sagt, im wievielten Jahr bist du denn? Und dann habe ich gesagt, im 38. Und dann habe ich gemerkt, was es an ihm macht. Und er hat sich erinnert. Und dann hat er gesagt, ich habe immer gehofft, es passiert was.
Ja, er hat immer die Hoffnung gehabt, dass es dir besser geht.
Und in den 3,5 Monaten habe ich mir selber die Frage gestellt und habe überlegt, im wievielten Jahr bist du? Und ich habe ja alles notiert und mir ging die Geschichte ja auch immer irgendwie, weil der Mann am Teich Bethesda, der war ja auch total hilflos und war gelegen.
Ja.
Und als Jesus ihn gefragt hat, willst du gesund werden, ist er mit den Argumenten gekommen, ja, ich kann ja nicht. Ja? Also ich habe niemanden, der mich da ans Wasser bringt. Also er hatte seine Heilung abhängig gemacht von den außenrum, ja. Und dann hat er aber auch noch gesagt, und wenn ich es versucht habe, also seine eigenen Anstrengungen dorthin zu gehen, dann war es immer zu spät. Dann waren die anderen vor ihm im Wasser. Mhm. Also für ihn war es aussichtslos.
Ja.
Er hatte sich auch an das, was andere tun können für ihn und an das, was er selber tun konnte. Das war immer sein Fokus.
Mhm.
Aber jetzt stand Jesus vor ihm und fragte ihn, willst du gesund werden?
Mhm.
Und die Frage, die habe ich mir an dem Tag auch im Prinzip, ja, will ich gesund werden?
Ja.
Also Gott kann es doch machen. Und ich habe es ganz unabhängig gemacht von dem, was ich machen kann oder andere machen. Und ich habe einfach gesagt, ja. Und er im Prinzip, Gott hat ihn geheilt.
Ja.
Und dann ist er aufgestanden und er war gesund.
Ja.
Ja.
Genau wie es dir passiert
ist. So einfach.
Nach 38 Jahren.
Ganz genau. Ja. Und das war dann irgendwie so noch eine Bestätigung, dass es bei mir genau im 38. Jahr war. Mhm, ja. Und jetzt könnte man sich, also mein Mann hat sich total gefreut, also ja. Natürlich, das ja. War unglaublich von der Sache her, aber auch schweigend weiter erstmal. Aber was ich gern dazu sagen möchte mit dem, man könnte sich ja jetzt die Frage stellen, warum musste Gott 38 Jahre warten mit dem Ganzen? Und ich bin vom Typ her jemand, der sehr viel fragt und so weiter, aber Gott hat mir mit der Migräne, hat er mir auch den Frust und die ganze Fragerei, warum nicht, komplett weggenommen. Mhm. Ich habe so einen Frieden damit. Ich muss nicht wissen, warum Gott 38 Jahre gewartet hat. Er wird wissen, warum. Nicht nur, weil ich jetzt das nicht mehr habe, sondern ich spüre, er hat es mir einfach weggenommen. Ich wäre jetzt ein Typ, der alles Mögliche durchkaut und sagt, da habe ich das und so habe ich das und so weiter. Ja? Also meine Natur, die sich auch aufgebaut hat, gegen Gott zu rebellieren. Warum? Es gab doch das und das und jetzt musste ich gar nichts machen. Er hat mir alles weggenommen, bis heute. Ich hab überhaupt keinen Groll auf Gott. Gar nicht. Ich stelle auch die Fragen nicht.
Du hast dieses tiefe Vertrauen zu Gott und diesen Frieden im Herzen.
Ja, und ich habe immer noch Kopfschmerzen. Hin und da, ja? Und ich habe immer noch die Angst, zu 90%, dass das ein Anfall wird. Mhm. Die Ärzte haben mir gesagt, das ist chronisch, die Schmerzbahnen sind gelegt, das wird nie mehr aufhören, das werden sie immer haben. Mhm. Ja? Ja, von wegen werde ich immer haben.
Gott hat dir das Gegenteil bewiesen.
Und jeder Tag, weil ich habe mir gedacht, warum nimmt Gott die Kopfschmerzen nicht weg? Ich weiß die Triggerpunkte dafür, sind andere als bei der Migräne teilweise. Aber ich war jedes Mal, wenn der Kopfschmerzen weggeht, tut Gott für mich wieder ein Wunder, weil das immer eine Migräne geworden ist. Ja. Oder in den meisten Fällen.
Ja.
Also die Erinnerung ist immer da an das Wunder. Vielleicht würde ich vergessen, was Gott an dem Tag für mich gemacht hat, wenn ich nicht die kleinen Kopfschmerzen da immer wieder hätte.
Interessant, dass du dann für die kleinen Kopfschmerzen sogar so eine Art Dankbarkeit hast.
Im Prinzip, tatsächlich, ja.
Jetzt ist dieses Heilungswunder über ein Jahr her. Wie hat sich dein Leben verändert?
Ja, ganz viel. Ganz viel. Also, ich habe so eine Lebensfreude. Ich erschrecke selber bei manchen Gedanken, die ich habe, wo ich überhaupt nicht mehr drüber nachdenke. Wenn ich weggehe, ich müsste Tablette mitnehmen oder ich möchte irgendwas planen. Ich kann sagen, ich bin da oder ich gehe da mit, ich melde mich wo an. Ich kann mit meiner Familie, Kinder sind jetzt draußen, aber was noch möglich ist. Ich kann mit meinem Mann einfach, ich weiß, ich funktioniere, ich kann planen. Mhm. Ich kann Vorfreude entwickeln. Ich hatte die ja überhaupt nicht mehr. Ich hatte gar keine Vorfreude auf irgendwas. Ich bin geistlich wieder, ich kann beten.
Ja.
Du kannst als Kranker, Schmerzbar, du kannst irgendwann auch nicht mehr beten. Der Gedanke, für einen Kranken zu beten, hat so ein Gewicht, wenn man selber krank ist. Man kann sich nicht vorstellen, man liegt im Bett und hat Schmerzen, man kann oft nicht mehr beten. Ja. Es ist gut, wenn jemand anders dann betet. Mhm. Ich konnte wieder beten, ich konnte studieren, ich konnte meinen Haushalt, ich bin immer noch am Ausmisten bei Sachen, die ich schon lange in Ordnung bringen wollte. Der Zustand von meiner Wohnung, also nicht, dass das jetzt da ausschaut, aber was so, es ist mein innerer Zustand. Ich bin am Aufräumen, am Loswerden. Ja? Mhm. Ich hab wirklich wieder richtig Pläne. So viele, dass ich schon Not habe, das umzusetzen.
Nicht, dass du dir wieder Druck machst.
Tatsächlich, das ist so. Tatsächlich ist es so, dass ich manchmal einfach, ich bin total überfordert. Ich kann mich natürlich auch ganz schlecht organisieren, das muss ich lernen, weil ich habe ja immer nur funktioniert, wenn ich gerade frei war. Ich tue mir sehr schwer, aufzustehen, morgens war es ja bei mir am schlimmsten, einen Tag zu planen, mich zu organisieren. Ich bin ein Künstler im Chaos.
Okay.
Ja, das kann ich schon. Also das macht auch Not einerseits, aber was ich am meisten mir wünsche und auch gerade dafür bete, ist, dass Gott mir meine Berufung zeigt. Ich habe ja er hat mich ja geplant. Mhm. Und mein ganzes Leben habe ich, wenn ich Selbstmordgedanken hatte oder wenn ich am Ende war, habe ich gesagt, warum hast du mich überhaupt geschaffen? Was willst du mit meinem Leben überhaupt? Mhm. Weil ich wusste, jeder Mensch ist für Gott wertvoll, er hat einen Auftrag. Aber ich habe den nie gefunden. Ich konnte den ja auch gar nicht machen.
Ja.
Und da bin ich gerade dabei.
Noch große Pläne.
Ich habe große Pläne, ja.
Wunderschön.
Oder ich bin erwartungsvoll auf die Pläne, die Gott mit mir hat. Ich sage es mal
genau.
So.
Und was würdest du jetzt den Menschen sagen, die noch mitten im tiefsten Leid stecken und kein Wunder erlebt haben, die jeden Tag die schlimmsten Schmerzen ertragen müssen und jetzt vielleicht denken, es liegt an ihrem eigenen Glaubensleben? Was willst du diesen Menschen sagen?
Angefangen mit dem, es liegt an ihrem eigenen Glaubensleben, kann ich jetzt auch wieder nur von mir sprechen. Ich habe erfahren, dass es tatsächlich auch an meinem Glaubensleben lag. Mhm. Ja? Es gab schon Sachen, die Gott einfach korrigieren musste oder wo er mich hinführen musste. Aufgrund meines Charakters, meinen Schwächen, meinen schlechten Gewohnheiten. Ja? Er hatte schon einen Plan dafür und, und es musste schon was passieren.
Ja.
Aber es ist nie der Punkt, dass Gott es nicht machen kann. Er heilt ja immer gesamt.
Ja.
Ja? Und das habe ich eben verstanden, ob das jetzt das Gesundheitliche war oder ob das der Geistliche. Ich musste da hinkommen. Von meinem Charakter her. Ich weiß nicht, warum. Ja, warum habe ich Römer? Warum habe ich die Frage nicht vorher? Warum hat das alles nicht? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß noch, wenn ich zurückschaue, es hat alles seinen Sinn. Und ich habe nicht falsch geglaubt, sondern ich war auf meinem Weg. Und jeder hat einen persönlichen Weg. Und ich würde mir nie die Frage stellen, glaube ich falsch, sondern ich würde die Frage stellen, wo möchtest du mich noch verändern? Mhm. Wo brauche ich die geistliche Erkenntnis?
Ja.
Damit ich dir besser vertraue, dass ich besser verstehen kann oder geduldiger bin.
Ja.
Das ist jetzt aber auch wieder leicht gesagt, wenn du solche Schmerzen hast. Mhm. Weil ich glaube, und ich würde das auch jedem sagen, ich würde nie jemanden ausreden wollen, dass er in seinem tiefsten Leid, egal welchen Schmerz, Schmerzen sind alle schlimm, dass er dahin kommen muss, dass er das mit Gott alles, dass er nie schlecht denkt oder dass er nie mal umkippt oder ab. Das kommt, das muss man sich auch zulassen. Mhm. Das ist menschlich, wir sind Menschen. Mhm. Ja? Mhm. Und aber immer den Fokus, Herr, hilf mir da raus.
Ja.
Hilf mir einfach da wieder raus.
Du musst nicht perfekt sein.
Nein.
Gott nimmt dich und er führt dich Schritt für Schritt.
Ja. Einfach machen, das, was man gerade, alles, was ich versucht habe, hatte seinen guten Grund.
Ja.
Ich bin heute mit Ernährung und mit Schmerzen und mit Einfühlsam, mit anderen Menschen, ich habe so viel gelernt. Ich mache jetzt auch gerade meinen Ernährungsberater weiter, der schon längst hätte fertig sein sollen, den ich aber nicht geschafft habe. Ich verstehe die Menschen. Hm. Ich habe so viel gelernt. Es war nichts umsonst. Und alles hat was Gutes gehabt.
Ja.
Aber wir sind unterwegs. Und die Menschen sollen einfach das umsetzen, was sie mit Gott, was sie denken, was gut ist. Hm. Und auch sich mit Ratschlägen nicht überhäufen lassen. Es ist gut. Aber man muss sich auch schützen in einer gewissen Weise, weil man will alles auf einmal probieren, aber man kann nicht alles auf einmal probieren. Und dann kommt man in die Spirale der Schuldgefühle. Hm. Weniger beten, sich an Gott halten, die wenigen Gebete konkret Gott sagen, was soll ich machen von den Sachen?
Ja.
Und sich nicht durcheinander bringen lassen.
Mhm. Ja? Ja, du hast gerade einen ganz wichtigen Satz gesagt, Andrea. Du hast gesagt, Gott hat alles, es hat alles seinen guten Sinn gehabt.
Ja.
Und zu dieser Erkenntnis bist du nach diesen 38 Jahren mit Wahnsinnsschmerzen gekommen. Und kannst jetzt sagen, in Gottes Hand ist mein Leben doch gut geborgen gewesen. Ja, es war ein langer Weg, ein schmerzvoller Weg. Aber du bleibst an Gott treu. Und er ist dein Alles geworden. Das ist so schön. Es gibt ja vielerlei Migräne. Viele Menschen leiden drunter. Gibt es so einen Tipp, den du allen geben kannst, was auf alle Fälle wichtig ist zu beachten?
Ja, das würde ich gerne geben. Vor allem auch für Menschen, die jetzt vielleicht auch sagen, die jetzt nicht gläubig sind jetzt, ja, die jetzt das nicht in dem Zusammenhang sehen. Es gibt tatsächlich so viele Varianten von Kopfschmerzen oder Triggerpunkte oder Auslöser eben für Kopfschmerzen oder Migräne. Und die 8 Ärzte, die ich schon angesprochen habe, das ist eine Grundlage. Man weiß nicht, was bei dir helfen könnte oder bei jedem anderen. Jeder hat eine andere Ausgangslage. Und es lohnt sich, es gibt Heilungen aufgrund schon, dass man 1, 2 oder 3 von den Ärzten oder alle 8 umsetzt. Es lohnt sich immer, die umzusetzen. Auch wenn es jetzt in meinem Fall noch ein Gesamtpaket war.
Ja.
Aber es gibt wirklich viele Menschen, die Heilung erleben, alleine nur, weil sie da zurückgehen zu den natürlichen Gesundheitsgrundsätzen. Würde ich jeden ermutigen, auf jeden Fall die Ernährung, die Gesundheit und die 8 Faktoren. Möchte aber auch noch dazu sagen, dass die Menschen, die jetzt beten auch, ja, die kein Wunder erleben, dass die trotzdem sich nicht entmutigen lassen, es kann ja passieren, dass auch sie ein Wunder erleben. Mir ging es genauso.
Ja.
Und wir dürfen nie aufhören zu glauben, dass es ein Wunder gibt. Ich hoffe, dass mein Zeugnis auch dazu ermutigt, dass man Wunder erwarten kann. Ja?
Dass man die Hoffnung nicht aufgibt.
Dass man die Hoffnung nicht aufgibt, genau. Und wenn nicht, dann ist vielleicht irgendwann was dabei von den natürlichen Methoden, die bei irgendeinem Zuschauer da draußen hilft. Mhm. Und da gibt es ganz viele davon. Also es geht von hier bis hier, jetzt gibt es so viele Möglichkeiten. Wichtig ist einfach dran zu bleiben, auszuprobieren und ja,
daran zu glauben. Ja, genau. Den Lebensstil abzuändern, gesünder zu leben, ja. Es lohnt sich doch. Ja.
Nicht abhängig machen von der Medizin nur. Es ist toll, dass es sie gibt. Ich wüsste nicht, wo ich heute wäre.
Ja.
Man kann es dazu nehmen, aber wir dürfen nicht aufhören zu suchen, was passt auf mich, was kann ich umsetzen.
Ja.
Stück für Stück Prozesse. Und überall da in den Schritten erfahren Menschen, unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Heilungen. Mhm. Und da möchte ich Hoffnung machen. Mhm. Wir brauchen nicht nur ein großes Wunder. Es kann auch anders passieren.
Es gibt auch kleine Wunder.
Natürlich, auf jeden Fall.
Schön.
Ja.
Danke. Liebe Zuschauer, Wunder sind Ereignisse, bei denen wir Menschen Gottes Wirken unmittelbar sehen und spüren. Oft setzen sie Glauben voraus. Sie zeigen, welche Kraft der Glaube haben kann. Gibt es auch heute noch Wunder? Ja. Wir haben eben von einem unglaublichen Heilungswunder gehört. Die Wunder von Jesus sind ein Ausdruck seiner Liebe zu den Menschen und seiner helfenden Fürsorge. Gott kümmert sich um dich, aber er gibt uns keine Garantie für Heilung. Wenn du von Schmerzen geplagt bist und leidest, darfst du aber wissen, Gott hält dich in seiner Hand. Er sieht dich und möchte dir Kraft und Hoffnung geben. Glaube daran, dass Gott dich nicht alleine lässt und dass er auch aus deinem Leid etwas Gutes entstehen lassen kann. Er ist stärker als dein Schmerz. Glaube und vertraue auf den größten Arzt des Universums.